Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox. Moin und willkommen bei Am Bistro Matavox. Mein Name ist Joel Adami und bei mir ist Maria Elorza. Guten Morgen, Maria.
Guten Morgen, Joel.
Wir schwätzen heute alle zwei über die Klimakrise, über die 30. Weltklimakonferenz, die den nächsten Mainden in Brasilien aufhängt. Und die Vox hat sich natürlich nicht Hülle gelassen, für dazu ein kleines Dossier zu präparieren. Wir haben diese Woche schon relativ viele Artikel zum Klima und es werden da auch noch an den nächsten Wochen dann kommen. Den Anfang habe ich gemäht, schon mich vor allem über die Emissionen, die Lützebüsch so ausgestoßen hat, an denen man nicht nehmen, den letzten 10 Jahre seit dem Pariser Klimaakkord, mehr am Anfang seit den letzten 30 Jahren plus, habe ich mir das so angeguckt und würde das schon nicht will, einen Monolog feiern, lass mich Schwester Maria mal die eigentlich Frage stellen.
Das ist ja schon gesagt, das Rückblick gemacht, ein historischer Rückblick, auch auf Klimakonferenzen. Kannst du ein bisschen erzählen, weil Leute, die meinen ja, also die ja den immer vom Pariser Klimakoch an die COP21, die 2015 stattgefunden hat, erzählen viel auch von der Klimakonferenz zu Rio. Wie wenig war dann die echte internationale Klimakonferenz?
Also Rio gilt ja so als Anfang von der modernen Umweltpolitik, das wäre 1992. Das wäre wohl keine reine Klimakonferenz, das wäre am Anfang eine Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung. Und aus der Konferenz sind aber ganz viele Sachen entstanden. Aber das Klima hat uns effektiv schon öfter beschäftigt, also schon ihr ich geboren sind, muss ich sagen. Die erste Klimakonferenz war 1979 zu Genf. Und die hat auch einfach den Namen First World Climate Conference. Und das wäre auch echt also eine wissenschaftliche Konferenz, wo über das Klimaproblem geschwärzt gehen ist. Da gab es dann ein paar nachfolgende Konferenzen. Und die zweite richtige World Climate Conference, die hat aber erst 1990 stattfand. Und da gab es dann den ersten Bericht vom IPCC, dem Intergovernmental Panel on Climate Change, den wichtigen wissenschaftlichen Rat, den eben die Klimaberichte immer verfasst, den gab es da gelesen. Das wäre 2004 in Rio de Janeiro, wo eben die große Umweltkonferenz wäre und da aus die sogenannte Klimarahmenkonvention nicht verhandelt ging, auch nicht verabschiedet ging, mit den meisten Staaten haben sie da unterschrieben. Die wäre pur Main 4 zu New York, als die verabschiedet ging. Und die Klimarahmenkonvention, die gilt halt noch immer, da das am Anfang wirklich Strom für all die Klimaverträge, die dann da noch kommen sind. Und den ersten wichtigen Vertrag zum Klima, den nicht eben der Rahmenvertrag wäre, das wäre COP3, die zu Kyoto stattfand hat und die bisschen mehr Ehler in unseren Nullauscherinnen, die erinnern sich wahrscheinlich an den Begriff Kyoto-Protokoll, das wäre der Vierläufer vom Pariser Klimaakkord, den das eben direkt auf der dritten COP schon festgelöst ging. Auch demals gab es ganz lange Verhandlungen, dass noch in den Tag verlängert ging. Auch demals waren die Leute immer mit, also scheinbar aus das wie auch zu Paris, so den Voraussetzungen dafür, dass überhaupt etwas kann zu Sterne kommen, dass verschiedene Leute vielleicht einfach zu erschöpft sind, für sich noch richtig zu wehren. Ob man es klingt, das heißt, wenn man die Sache liest, ein bisschen so. An Lützebüsch hat zu dem Zeitpunkt an den 90er Jahren am Anfang relativ heisch Emissionen, ob man es am Anfang von den 90er Jahren, also das ist auch der Rekord historisch, wenn man sich das anguckt. Und das hat einfach darunter gelegen, dass Lützebüsch immens viel CO2 ausgestoßen hat durch seine Stahlindustrie, die demnächst nach mit Kohl funktioniert hat.
An dem Kyoto-Protokoll wurden auch ein paar Versprechen gemacht. Konnte Lützebüsch die dann anholen?
Also Lützebüsch hat sich verpflichtet zu 97% Reduktionen. Und das aber nicht unbedingt zu Kyoto selber, aber das wäre dann so ein Prozess innerhalb von der EU, also die EU also als Block, wo geholt gehen, innerhalb von der EU also ein bisschen so geguckt gehen, okay, wen kann mehr reduzieren, wen kann vielleicht mehr reduzieren. Also da gibt es doch Länder, die konnten sogar, die nicht müssen reduzieren, die konnten sogar ein bisschen mehr ausstoßen, weil ihnen einfach probiert wird, das fair zu machen. Und Lützebüsch hat gesagt, wir können ganz viel abspuren, wir sind da gut daran. Und am Anfang könnte das doch richtig so aussehen, wie wenn das so Kind weitergehen, weil Ende 90er Jahren gehen dann an der Stuhlindustrie Teichöfen ersetzt durch Elektro-Teichöfen, die natürlich viel, viel mehr Emissionen hatten. Und so gehen dann Ende 90er Jahren wirklich in den Punkt von den Emissionen, den dann lange nicht mehr erreicht gehen. Und dann kann man sich schon denken, wie es weitergeht. Also das nämlich ein massiv Rückgang bis 2005. Und
Also 1998, ist für Zöllen zu nennen, 1998 lungen Werte bei rund 8000 Tonnen CO2-Äquivalente. Das war der tiefste Punkt seit langem. Und das soll doch der tiefste Punkt die nächsten Jahre noch sein, weil du noch nicht rumgegangen bist, weil du es ja schon nur gedeiht. Für was denn nur dann nicht so rumgegangen?
Dann war das am Anfang relativ einfach, weil die Wirtschaft einfach weiter gedreht wird, weil Lützburg weiterhin ein großes Ziel für den Tanktourismus wäre und immer da sein Suche gemäht wird, an den die Emissionsreduktion, die jenen quasi dadurch, dass den die Elektro-Heischöfen angefeuert wird, weil den immer da nicht konsequent weitergeführt hat. Also sind du keine weiter großartige Maßnahmen getroffen gehen, für die Emissionen zu reduzieren. Zu denen dadurch vielleicht einfach gedacht hat, dass mir einfach wie es da wirklich geht, wäre. Weil da sind halt einfach keine großen Maßnahmen geholt gehen und das weiter so geführt gehen wie vier drohen. Wir können ja nur vielleicht noch ein bisschen über die Rolle vom Benzin oder vom Diesel schwätzen. Den treibt nämlich maßgeblich die Emissionen von Lützebüsch. Für den einen kurz zu sehen, wie es weitergeht. Also, es gesagt noch immer, wenn so eine kleine Wirtschaftskrise ist oder eine größere Wirtschaftskrise ist, 2001, 2009, da sind die Emissionen da ein bisschen angegangen. Und noch danach wird dann ein leichter Raufgangen, wahrscheinlich auch, weil mal echt an einer Phase von der wirtschaftlichen Stagnation wäre bis 2015. Und dann gesagt, die Wirtschaft erhöht sich mit Drehendrum, dann geht er rum. Und die großen Break, also am Anfang kommen mit dem Anfang von den 2020er Jahren, mit der Corona-Pandemie, mit der russischen Invasion an der Ukraine und halt auch der Aufhörung von einer CO2-Steuer, das hat an den letzten von den 4 oder 4 gesorgt, dass die Emissionen ziemlich weit raufgegangen sind zu Lützebüsch.
Also CO2-Steuer, die gilt für 2021, die gilt seit 2021, da merkt ihr noch an den Emissionen, dass es recht ab, da wirklich stark raufgeht. Den Tanktourismus also unattraktiv zu machen, ist eine gute Strategie für nationale Emissionen anzudämmen. Das geht ja natürlich nicht durch, weil
ja, also schon mal ein bisschen angeguckt, wie sich der Dieselpreis entwickelt hat seit 1990 und probiert also eine Kurve zu zeichnen, die ist nicht an der Zeitung oder online dran, die habe ich just für mich gezeichnet, weil ich meine, dass das vielleicht ein bisschen verwirrend wäre, für das so zu sehen. Mir war den auf jeden Fall gesagt, dass die Kurven am Anfang bald parallel verlaufen. Und das ist ja am Anfang paradox. Am Anfang gehen wir ja so, und wenn den Dieselpreis mit da geht, dann müssen es ja Männer verkauft gehen. Und zu Lützburg, dementsprechend müssen es Männer Emissionen gehen. Und zu Lützburg schenkt das aber zu sehen, je mehr heißen Dieselpreis ist, umso mehr Emissionen haben wir. Und wir wissen, dass, also heute ist das also ungefähr ein Drittel von den Emissionen, die lang vom Diesel kommen. Das heißt, du hast einfach einen großen Einfluss vom Dieselverkauf auf die Emissionen von Lützburg. Wie kann das da sein, dass wenn der Diesel mit da geht, dass die Emissionen da runtergehen? Aber es liegt wahrscheinlich, oder ziemlich sicher, einfach daran, dass Lützburg dann aber immer noch mehr billig ist, wie die Länder rundherum. Und dafür dann den Anreiz für vielleicht eine kleine Detour zu machen und auf der Berg zum Tanken zu kommen, umso mehr groß ist für Kamionäre und solche Leute, die halt weit fahren und viel Diesel wollen kaufen. Das heißt, da gesagt dann einfach wie den Tanktourismus, ja, dafür sorgt, dass wir mehr Emissionen haben. Und du gesagt dann auch, dass vielleicht die Theorie, die heinst du so gesagt wird, dass es ja am Anfang egal wie wo den Diesel gekauft gehen, der gibt sowieso ausgestoßen gehen, dass vielleicht nicht so ganz stimmt, weil jo dann eh gesagt, okay, es gibt mir eine große Unzählung, wenn dann Preisdifferenz mehr groß ist, wenn den Urreiz mehr groß ist, das heißt, da werden da wahrscheinlich auch mehr Umwehr gefahren gehen.
Also ab 2020, ab 2021 fangen die Missionen nicht so hoch zu gehen. 2020 gab auch den ersten PNAC, also den Plan National de l'Energie du Climat, vorgestellt, den nicht die aktuelle Regierung für ein paar Jahre auch aktualisiert, zwar nicht viel verändert, schon ein bisschen. Du hast schon für einen Artikel geschrieben, dass das am Anfang eine Verschlimmverbesserung war vom PNAC. Ziel bleibt dasselbe, und seine Reduktion von 55% bis 2030 vergleichbar mit dem Niveau von 2005. Wie weit sind wir von denen von 55% dann fort, Joel?
Wir sind lo bei knapp 33% seit 2005. Haben wir also rund ein Drittel von dem schon gepackt. Und für mich stellt sich Leute froh, ob ihn die Politik, die gerade feiert, unendlich weiter kann feiern. Also natürlich ist es festgelöst, dass CO2-Steuer alle Jahre soll ein bisschen an die Leute gehen. Und dementsprechend wird wahrscheinlich auch mehr Diesel verkauft gehen. Aber irgendwann wird ja hoffentlich die Elektromobilität oder andere Formen von Mobilität, wie zum Beispiel Schienentransport für halt Wurentransport überhand holen. Aber im Moment sieht es ja nicht so aus, wie wenn das so sehr gehen. Das heißt, da stellt sich die Frage, ob man die ganze Zeit noch kann so weiter reduzieren, weil irgendwann erreicht man da ja eine Grenze, wo dann wahrscheinlich trotzdem weiterhin immer noch Diesel verkauft wird. An den Preis nämlich so einen großen Aufschluss hat, dann ist es doch so, dass die Gewinner und Reduktionen am Transportsektor am Anfang die schlechte Performance von anderen Sektoren, vor allem dem Wohnen, aber auch der Industrie, verdecken. Also wenn man sich die Analyse anguckt von den Emissionen vom letzten Jahr, dann ist es einfach so, dass die zwar gut ausgesagt, also dass eine Reduktion ging, aber es ist ja, insgesamt mehr an den Sektoren von der Industrie, an am Wohnen, als einfach die Ziele nicht erreicht gehen. Das sind aber die, wo ein nicht so einfach einen CO2-Steuer drauf setzen kann und dann geht nicht mehr gemäht. Da muss ich effektiv politisch Maßnahmen setzen und etwas ändern an der Art und Weise, wie die Industrie schafft und wie beim Wohnen gehützt wird. Das ist ja der Hauptfaktor. Du hast den Pneck angeschwert, die letzten. Da gibt es zum Beispiel eine Änderung, die ich effektiv als Verschlimmbesserung, das kann ich eigentlich nicht anders sagen, Stung an der Vierlehr von der vierischen Regierung, also von Rot-Blau-Gring, Stung dran, dass wenn Ziele am Sektor Wohnen nicht giffen erreicht gehen, dann müssen den überlegen, ein Verbot von Ölisch- und Gasheizungen an bestehenden Häusern anzufeuern. Also nicht ein Verbot von denen, die dran sind, mehr Verbot von Neuen. Das gibt es dazu feiern, dass irgendwann aus der Ölheizung zahlt und dann kannst du sie nicht durch eine neue Ölheizung ersetzen, weil das verboten ist und dann musst du zum Beispiel auf eine Wärmepumpe umsteigen, was bei den allermeisten Häusern übrigens nicht so ein Problem ist, auch wenn es da viele Mythen und Legenden gibt, wie unpraktisch so eine Wärmepumpe wird. Aber das mal beiseite, das ist also vom Tisch, das heißt, lo kann den, wenn ihr lo haut, seht, ich will eine neue Ölheizung, da kann ich die ruhig kaufen. Und auch an für den Führer wird das noch gehen. Und dann hört ihr den ja aber nach 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren aus seinem Haus. Und muss dann die ganze Zeit Öl verbrennen, Mazut verbrennen, für zu hitzen. an huete dech jo weiterhin CO2-Emissionen. Dat heißt, solange net do Moosnamen ergreift, sinn Leit, boah, sie ginn einfach, gëtt hin einfach net ofgeroden, dat ze Ölheizungen ersetzen. An dummer gëtt et so e gewisse Lock-in vun fossilen Energien, déi dann entweder irgendwann werdet da Moosnamen musse ginn, wo ihr seht mir verbieten, dat lo och die bestehend an ihr muss dei quasi rausrappen, weil der ja sicher nicht will, weil das ja krassen Angriff an Privateigentum ist. Oder hat er ein Problem und muss in die Emissionen, die in die Leute quasi abgedreht hat, entweder hinten ganz teuer machen, dass sie vom selben so ein ersetze mit einer Masutheizung lo, oder der Staat muss hingehen an die Emissionen irgendwie durch statistische Transferen ersetzen. Da das ja dann just die Rechnung um ein paar Bayer, die Rechnung an der Atmosphäre, die mischt Physik, und du kann den leider kein Suche bezüllen, für die Physik sich beruhigt, aber du werdet dann einfach Erhitzung gehen. Und die einzige Möglichkeit, für dann nach um der Klimakrise etwas zu ändern, als sich auf der Carbon Capture and Storage Technologien zu verlassen, die halt einfach noch nicht auf einem Ausmaß funktionieren, den wirklich etwas helfen, die auch enorm viel Energie verbrauchen und wo ich noch nicht weiß, ob die je werden auf ein Niveau kommen, wo sie können so angesagt gehen.
Ja, und ob sie auch dann wirklich effizient funktionieren werden. Also die kann ich nicht wirklich zählen. Du musst schon so viel reduzieren wie möglich, also schnell wie möglich auch low. Auf internationaler Ebene muss ich noch dafür an den internationalen Klimakonferenzen sich dafür setzen. Das verfolge ich mir dann natürlich mit. Wir haben Position letztes Mal schon die EU da anhalten.
Genau. Was tun wir dann für die nächste Woche? Willst du das schon verroden?
Ja, das kann ich schon verroden. Nächste Woche gucken wir als Klimafinanzierung an. Also es gibt internationale Klimafonds, wo Lützburg als Reichland, als Land, was viel kontaminiert und auch viel konsumiert, sind Schuld bis ins zurückbezahlen muss oder soll. Die Regierung hat sich bis dazu verpflichtet, 320 Millionen Euro anzubezahlen an so einen Klimafonds. Also dat, die Suen sollen dann auch Projekte benutzen für Reduktionsprojekte, Mitigationsprojekte, Adaptationsprojekte. Wie wir letztes Jahr schon berichtet hatten, hat ASDM, die ONG ASDM, rausgerechnet, wie viel Lützburg am Fond bezahlen müsst, für seine Klimaschuld zu begleichen, dass wir ein bisschen mehr bedürbelt von dem, was die Regierung sich verpflichtet, anzubezahlen, dass wir 600 Millionen Euro und zwar all Jahres. Also die Regierung ist da ganz hand drin, da gucken wir es aber mehr genau an. An der nächsten, an einem Artikel nächste Woche, wo die so in der Rage geflossen sind, auf welchen Projekten und wie weit das noch einmal durchgeht.
Okay, ich meine, wir sind alle guten gespannt auf die Analyse. Ich bin auf jeden Fall gespannt darüber, was wir da werden genau herausfinden und wie wir das können anordnen. Und darüber sprechen wir dann vielleicht auch am Podcast nächste Woche. Das wissen wir noch nicht, das werde ich noch dezidieren. Auf jeden Fall könnt ihr an der Vox von nächster Woche noch lesen. Ich wünsche euch dann schon mal ein schönes Weekend. Erinnere euch daran, dass ihr alle Artikel gratis auf vox.lu lesen könnt, ohne Paywall, ohne Abonnement. Das ist aber just möglich, dass wir AbonnentInnen haben und noch Leute haben, die so freundlich sind und ein bisschen mehr gehen, entweder durch ein Support-Abo oder durch ein Spend. Die Informationen, die ihr dich da bedienen könnt und das ermöglichen könnt, das jeder in unseren Artikeln kann lesen und auch diesen Podcast kann lauschen. Das fand ihr alles auf vox.lu. Wenn ihr da ganz weit rauf scrollt, dann könnt ihr den Button Vox unterstützen und das könnt ihr ganz gerne machen, für euch zu helfen, weiterhin den Journalismus zu machen, den wir machen. Und dann mal da. Ciao, ciao und einen schönen Weekend.
Wir müssen auch sehr schönen Weekend.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Dinger Creative Commons Lizenz. Ihr findet Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu.
Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.